Kapitel 39. Die Zutaten für eine Verschwörung. Die tiefe Bassstimme Nayums erschreckte nicht nur die Okolukkes. Auch Erik erstarrte in seiner eh schon starren Pose. Er konnte nicht viel machen, als mit aufgerissenen Augen auf die Gestalt zu blicken, die sich scheinbar schattenhaft aus dem Dunkeln manifestierte. Ein großgewachsener Mann mit einem breiten Hut und einem äußerst edel wirkenden Schnauzbart starrte ihn zurück an. »Ich bin hier bekannt als Nayo, Herr der Menagerie unter der Stadt.« Er breitete seinen Mantel mit seinen Armen aus und verneigte sich höflich ein kleines bisschen. Dabei ließ er den Blickkontakt mit Erik nicht abbrechen. »Du bist durch den Hintereingang hineingekommen, ohne ein Ticket zu lösen«, fuhr er fort. Die ganze Sache wurde immer undurchsichtiger für unseren Helden. Eben hatte er noch mit einem schrecklichen Biest auf der Brücke gekämpft und nun war er mitten in einem obskuren Tierpark gefesselt auf dem Boden. Erik hatte mehr Fragen in seinem Kopf, als er zählen konnte. »Wie lautet dein Name? Ich habe dir die Höflichkeit erwiesen, mich vorzustellen, wie man mich nennen soll. Und nun erwarte ich im Gegenzug, dass du mir dieselbe Höflichkeit erweist. Auch wenn du ein Eindringling bist, so hast du doch sicher einen Namen.« Die Stimme des Mannes, der sich Nayum nannte, konnte Eis zum Schmelzen bringen. Seine Augen allerdings hatten die Kühle, dieses besagte Eis direkt wieder in eine Scholle mit spitzen Zacken zu verwandeln. »Ich bin bekannt als Erik der Unbereite, zumindest nennt man mich so, und meine Eltern haben natürlich das Unbereite nicht dazu gedichtet, bei denen hieß ich meistens Erik Nein oder Erik steckt das nicht in die Nase oder sonst etwas, was Eltern nun mal den ganzen Tag so von sich geben.« Die Stimme des Unbereiten fing gegen Ende seiner Erklärung gefährlich an zu schlingern. Auch sie schien von der Kälte Nayums beeindruckt zu sein. Das Gesicht des Mannes nahm einen tiefgründigen Unterton an, als hätte er auf etwas gewartet und darauf gelauert. Als Erik seinen Namen erwähnte, hellten sich seine Gesichtszüge auf und Nayum blickte zur Tür. »Sonsch, hast du das gehört?« fragte er in die Leere hinein, die gar nicht so leer war und sich mit einer Person füllte, die aus dem Gang in das kleine Zimmer trat. Auch das war ein Okpelupke, wie man an der kleinen Statur und dem Propellerhut sehen konnte. Dieser Okpelupke war allerdings anders. Im Gegensatz zu den anderen Gestalten war er nicht sonderlich hässlich. Gut, einen Schönheitswettbewerb hätte er nun auch nicht gewonnen, aber die Proportionen des Gesichtes wirkten stimmiger als bei den anderen Exemplaren seiner Gattung. Unter der Mütze schauten wilde blonde Strähnen hervor und das Gesicht hatte etwas Helles und Einladendes.
»Ja, Nayum, ich habe es gehört. Das ist Erik der Unbereite.«
Der Okpelukpe mit dem Namen Sonsch wedelte aufgeregt mit den Armen. »Absolut, das ist er. Weißt du, was das heißt? Erik der Unbereite?« fragte Nayum und legte seine Fingerspitzen aneinander. Sein Blick war stechend. Erik hingegen wusste so gar nicht, was hier los war, und schüttelte den Kopf. »Es heißt, dass wir auf dich gewartet haben. Wir haben dich gesucht, als du aus Uvagar ausgezogen bist. Es heißt, dass du hier unter Freunden bist und dir nichts geschehen wird.« Er drehte sich mit einer lachenden Miene zu Sonsch um. »Endlich ist es soweit. Wir sind endlich am Drücker und können den Plan vereiteln.« Der Herr der Menagerie klatschte in die Hände. »Endlich läuft mal alles nach unserem Plan. Welch schöner Tag. Wer magst du sein? Schau doch bitte mal nach draußen nach, ob es Pommes gut geht, ja? Wir gehen derweil in den Salon.« Die beiden Okpelukpes liefen aufgeregt in die Dunkelheit, aus der Erik soeben gekommen war, hinaus auf die Brücke, um noch etwas zu sehen. »Aha! Nayum, Sonsch, wer magst du sein? Und natürlich Pommes«, zählte unser Held auf, als er sich aus dem Vorhang befreite. »Erstens sind das alles sehr komische Namen, aber wer ist denn Pommes?« Er versuchte seine Frage so beiläufig, wie es nur ging, klingen zu lassen. Nayum hatte über etwas, was Pommes mit einer gewissen Liebe gesprochen. Und Erik hoffte inständig, dass der Name Pommes nicht zu einer Bestie gehörte, die aus dem Schatten auftauchen konnte und nun tot auf der Brücke lag. »Pommes ist ein Schattenwesen. Er lebt draußen unter der Steinbrücke. Und soll ich dir was sagen?« »Sie ist mein ganzer Stolz«, antwortete Nayum. Unser Held grinste doof und hoffte, sich nichts anmerken zu lassen, während sie das kleine Zimmer verließen. »Man nennt mich hier nur Nayum. Ich hatte schon so viele Namen. Aber am bekanntesten war vermutlich Morpheus Sneakenstein, einer meiner Decknamen«, sagte Nayum verschwörerisch.
»Und mein Name ist nicht ungewöhnlich«,
sagte Sonnenspeiner schon beleidigt. Der Uppeluppe schaute an die Decke, als würde er nachdenken.
Okay, ich gebe zu, mein Bruder hat einen eigenartigen Namen, aber ich doch nicht.
Wie heißt dein Bruder denn? Fragte Erik, während sie durch den beleuchteten Gang schritten.
Alles klar,
zuckte Sonsch mit den Schultern. Ihr heißt also Sonsch, alles klar, und die beiden anderen heißen, wer magst du sein? Unser Held rieb sich die Schläfe. Ich erkenne so langsam ein Muster, murmelte Erik, als sie weitergingen. An der Wand waren hier und da Käfige eingelassen, in denen entweder die grausigsten Tiere ausgestellt waren, die man sich denken konnte, oder aber auch niedliche und einem Dackel nicht unähnliche. Die Menagerie ist nur eine Maske. Eine Scharade, wenn man so will. Wir brauchen eine Tarnung. Nayom deutete auf die Umgebung. Sie gingen in ein großes Zimmer, welches wie ein Büro aussah. Allerdings nicht eines, in dem man ruhig und konzentriert arbeiten konnte, sondern in diesem schien eine besessene Spinne zu leben. Eine der Wände hingen kreuz und quer, Manuskripte, Pergamente und Bilder, die scheinbar nichts miteinander zu tun hatten, wie Erik auf den ersten Blick vermutmaßte. Alle waren mit einer roten Schnur verbunden, und alle Schnüre liefen zusammen und trafen sich in einem zentralen Bild von Ludmilla.
Es herrscht eine gewisse Anspannung zwischen Uwaga und Figelem, und Ludmilla die Hokuspokusige ist schon länger auf der Suche nach dem richtigen Hebel, um Krieg zwischen den beiden Ländern zu provozieren,
erläuterte Sonsch. Deshalb gibt es uns. Wir haben die Machenschaften einiger zwielichtiger Personen, Hexen, Magier, Stammesfürsten und Dackelzüchtern schon längst im Auge und versuchen ihre Pläne und Spiele, die sie spielen, zu durchkreuzen. Aber diesmal... Nayum und Sonsch tauschten einen Blick aus.
Diesmal ist etwas anderes im Busch. Diesmal will die Hexe mehr als nur einen Krieg anfangen. Dass sie die Menschen manipuliert und ihnen Kartoffelbrei aus den Ohren schießen lässt, ist eine Sache. Auch, dass sie die Mietpreise in der Stadt mit ihren Ausdehnungszauber ruiniert, das ist alles nicht so wichtig. Was aber momentan geschieht, ist eine andere Hausnummer.
Und was genau ist im Busch? Fragte Erik und besah sich die Wand. Er war sich nicht sicher, wer hier verrückt war und wer nicht. Gut und böse, alles verschwamm in einem Graubereich. Was er aber wusste, war, dass Killer höchstwahrscheinlich in Gefahr schwebte. Denn durch Chikas Aussage war ihm klar, dass er Ludmilla nicht mehr trauen konnte. Wir denken, dass Ludmilla sich unsterblich machen will. Nayons Stimme war ernst. Eine unsterbliche Hexe kann ihre Macht auch unendlich ausbauen. Und egal, was da auch passierte, sollte sie es schaffen, hat jedes Königreich, jede Person und jeder Dackel ein echtes Problem.
Eine Hexe, die man nicht stoppen kann,
ergänzte Sonsch nachdenklich. Was habe ich damit zu tun?
Um sie unsterblich zu machen, braucht es ein dunkles Ritual,
flüsterte Sonsch beinahe schon unheilvoll.
Sie braucht das Blut von mehreren Personen. Teils nur ein paar Tropfen, teils aber auch beinahe alles, was an Blut in diesem Körper steckt.
Wenn sie mein Blut gebraucht hätte, dann hätte sie sich schon längst holen können, gab Erik zu bedenken.
Sie braucht mehrere Zutaten.
Ah, und welche?
Sie braucht einen Helden.
Sonsch zählte mit den Fingern ab, während Nayam ergänzte. Also dich.
Sie braucht das Blut einer Prinzessin.
Heide die Leckere.
Dann noch das Blut eines Verwunschenen.
Wir glauben Gimbel.
Das Blut eines Verräters.
Chica.
Und zu guter Letzt das Blut einer Person, die wirklich geliebt wird.
Da glauben wir, dass sie ihren Mann Vogt Proventus opfern wird. Immerhin liebt sie ihn. Oder fällt ihr eine andere Person ein? Fragte Nayom mit lauernder Stimme. Eriks Knie wurden weich, als er an seine Kinder Wollmaus dachte. Erschreckenderweise machte alles auf einmal Sinn. Vogt Proventus hatte ihn ausgesucht, weil er nicht nur am entbehrlichsten war, sondern seiner Meinung nach auch der größte Held Uwagas. Zudem war sein Knappe mit einem Fluch belegt. Das wusste auch jeder. Dass Chica hinterherreisen würde, um den ganzen Ruhm für sich zu haben, war wahrscheinlich. Also war er der Verräter. Und nun hatte Ludmilla auch noch jemanden, den sie für ihren Mann austauschen konnte. Denn auch wenn es verrückt klang und keinen Sinn ergab, Erik liebte Killer. Ein kurzes Schweigen legte sich wie ein Mantel über sie. bis einer der Upkalupkes außer Atem hineinstürzte. Da draußen auf der Brücke sind zwei Gestalten. Puh, die sagen, die wären Killer Wollmaus und Gimpel. Einer von beiden ist aber bewusstlos. Die sehen echt mitgenommen aus. Erik stürzte aus dem Zimmer.